Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Donnerstag, den 23. Januar. In der heutigen Sendung geht es um diese Themen. Es war Juni 2021. Mehrere JournalistInnen beobachten zufällig eine Verhaftung in Bern. Im Artikel der Zeitung Der Bund ziehen sie einen Vergleich zum Mord an George Floyd. Das sorgt für Aufsehen, auch in der Politik. Heute hat der Regierungsrat einen Bericht publiziert, der diese Berichterstattung genauer analysiert. Wir sprechen im Rabe Info über die Hintergründe. Und die Reitschule ist wieder offen. Mit einem Fest feierte das Autonome Kulturzentrum gestern die Wiedereröffnung. Was nehmen die ReitschülerInnen aus den 2 Wochen Schließung mit?
Ich glaube, das Zusammenkommen, das zu merken, dass die Reitschule lebt, dass in der Reitschule sehr viel passiert ist in den letzten 2 Wochen.
Dann, morgen startet die Tour de Lorraine, eine Gegenveranstaltung zum World Economic Forum, kurz WEF in Davos. Rabe Info blickt ins Programm. Heute im Fokus die Ausstellung «Wenn Rohstoffhändler erwischt werden».
Public Eye überhaupt darauf hingewiesen hat, war, der Rohstoffhandel hat sehr im Verborgenen agiert. Und dieses Sichtbarmachen, dieses auch öffentlich machen, was passiert da eigentlich, was ist da eigentlich auch alles hintendran?
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die Sendung, zuerst zu den Meldungen des Tages. Wir blicken nach Amerika an die Westküste. Dort sind erneut große Waldbrände ausgebrochen. Noah Bio mit den Details.
Wie die BBC berichtet, bewegt sich das Feuer im Los Angeles County schnell vorwärts. Zehntausende haben ihre Häuser vorsorglich verlassen. Das Feuer ist nordwestlich von Los Angeles ausgebrochen und breitet sich aufgrund von starkem Wind und trockenem Unterholz schnell aus. Bis jetzt sind laut Behördenangaben noch keine Wohnhäuser oder Geschäftsgebäude beschädigt worden. Bereits vor wenigen Wochen wurde die Region um Los Angeles von Großbränden heimgesucht.
In der Demokratischen Republik Kongo intensivieren sich die Auseinandersetzungen zwischen Rebellengruppen und der Armee.
Wie der Fernsehsender Africa News berichtet, haben die Kämpfe im Osten des zentralafrikanischen Landes zugenommen. Weil die Provinzhauptstadt Goma Gefahr läuft, von den Auseinandersetzungen betroffen zu werden, fliehen immer mehr ZivilistInnen. Es handelt sich dabei meist um landesintern Vertriebene, also Menschen, die bereits vor dem Konflikt geflohen sind. Der Konflikt im mineralreichen Osten des Landes zwischen den M23-Rebellen sowie weiteren bewaffneten Gruppen und der Armee dauert schon mehrere Jahrzehnte.
Der österreichische Investor René Benko wurde heute früh in seiner Villa in Innsbruck festgenommen.
Das berichtet die österreichische Kronenzeitung. Unter anderem wurde gegen Benko wegen Betrugs und mehrerer Insolvenzdelikte ermittelt. Benko ist Gründer der Signa Holding, einem verflechteten Unternehmenskonstrukt, zu dem unter anderem zahlreiche Kaufhäuser in Deutschland, Österreich und die Schweiz gehörten. Darunter die Globus-Kette. Vor über einem Jahr meldete erst die Holding Insolvenz an, danach mehrere Tochtergesellschaften. Vergangenen Frühling stellte Benko schließlich einen Antrag auf Insolvenz als Unternehmer.
In die Schweiz, die Cybersicherheit in Spitälern weise, Zitat, schwerwiegende Sicherheitslücken auf.
Das steht in einem heute veröffentlichten Bericht des Nationalen Testcenters für Cybersicherheit, kurz NTC. NTC ist eine Non-Profit-Organisation, die primär vom Kanton Zug finanziert ist. Ziel sei es, einen Beitrag zur IT-Sicherheit zu leisten. SpezialistInnen des NTC konnten sich bei einem Test innerhalb kurzer Zeit Zugriff auf die sogenannten Klinikinformationssysteme in mehreren Schweizer Spitälern verschaffen. Gemäß SRF News seien die IT-SicherheitsspezialistInnen dabei selbst in den Spitälern vor Ort gewesen. Das war eine Bedingung, denn viele Systeme seien übers Internet nicht erreichbar. Die Firmen wurden sofort nach der Entdeckung über die Mängel informiert. Das sei üblich bei solchen Tests, denn es geht dem NTC darum, die Sicherheitslücken zu finden und sie schließen zu lassen. Das Berner Inselspital hat sich an der Finanzierung der Tests beteiligt.
In den Kanton Bern?
Der Regierungsrat des Kantons Bern will das Schloss München-Wieler bei Murten im Baurecht verkaufen. Das gibt der Regierungsrat heute bekannt. Das Schloss München-Wieler ist seit 1943 im Besitz des Kantons Bern. Ab den 80er Jahren wurde die Schlossanlage schwergewichtig als Kurs- und Schulungszentrum genutzt, seit dem Jahr 2001 als Hotel- und Restaurantbetrieb sowie für kirchliche und kulturelle Veranstaltungen. Im Jahr 2020 wurde ein zweistufiger Wettbewerb öffentlich ausgeschrieben, um das Schloss für 90 Jahre im Baurecht abzugeben. Insgesamt wurden 5 Dossiers eingereicht. Das Amt für Grundstücke und Gebäude hat sich für jenes von Maren und Andreas Geser entschieden. Das Schloss soll in Zukunft wirtschaftlich geführt werden, jedoch der Bevölkerung weiterhin offen stehen.
Das waren die Meldungen des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller und Noah Bio. Und nun zum Wetterbericht. In der Nacht auf morgen sinken die Temperaturen auf minus 3 Grad. Morgen Freitag bleibt es trocken und bewölkt bei 8 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Fall kommt nicht zur Ruhe. Im Juni 2021 beobachten mehrere JournalistInnen zufällig eine Verhaftung in Bern. Ein Mann wurde zu Boden gedrückt. Das Knie eines Polizisten kommt gefährlich nahe an den Hals des Mannes. In einem Artikel in der Zeitung Der Bund ziehen die JournalistInnen einen Vergleich zum Mord an George Floyd. Das sorgte für Aufsehen, auch in der Politik. Der Regierungsrat hat heute einen Bericht publiziert, der die Berichterstattung genau analysiert. Unsere Rabe-Info-Redaktorin Sarah Heinzmann hat sich den Bericht angeschaut. Sarah, was sagt der Bericht genau?
Ja, der Bund und die Berner Zeitung hätten in wichtigen Punkten irreführend und vorverurteilend berichtet. Die Journalistinnen von Tamedia seien der Wahrheitssuche ungenügend nachgekommen. Sie hätten die Sorgfaltspflicht verletzt und damit gegen den Schweizer Journalistenkodex verstoßen.
Die Tamedia-JournalistInnen werden vom Regierungsrat also kritisiert. Gehen wir ein paar Schritte zurück. Was ist im Juni 2021 genau passiert?
In einem Artikel vom 12. Juni 2021 beschreiben mehrere Tamedia-JournalistInnen, dass sie per Zufall einen Polizeieinsatz beobachtet haben. Ein junger schwarzer Mann sei auf dem Weg zum Bahnhof von der Polizei angehalten worden. Die Polizei nahm ihn mit zum Fahrzeug. Der Mann wollte laut den JournalistInnen nicht freiwillig einsteigen, es kommt zum Gerangel. Die Polizisten haben Beine und Füße des Mannes zu Boden gedrückt und laut Bundartikel legte ein Polizist sein rechtes Knie auf den Hals des Mannes. Der Mann sei schließlich abtransportiert worden.
Dieser Artikel schlug hohe Wellen. Wieso?
Wie schon gesagt, die JournalistInnen schrieben, ein Polizist habe dem Mann das Knie auf den Hals gelegt. Die Polizeisprecherin widersprach im Artikel den Beobachtungen der JournalistInnen. Das Knie des Polizisten sei entweder auf den Kopf oder den Brustkorb des Mannes gelegt worden, nicht aber auf den Hals. Die JournalistInnen zogen im Artikel aber auch Parallelen zum Mord an George Floyd in den USA. Deswegen sorgte der Artikel schweizweit für Aufsehen. Die Berner Kantonspolizei wurde öffentlich scharf dafür kritisiert.
Gab es juristische Folgen für die Einsatzkräfte?
Gegen den Polizeibeamten wurde Anklage erhoben. Im September 2023 hat das Regionalgericht Bern-Mittelland den Polizisten aber von allen strafrechtlichen Anschuldigungen rechtskräftig freigesprochen.
Dass sich der Regierungsrat so intensiv mit der Medienberichterstattung befasst, ist unüblich. Wieso macht er das?
Ja, das geschah im Auftrag des Großen Rates. Die bürgerliche Mehrheit nahm eine Motion an, die Aufklärung in diesem Fall verlangte.
Aber gäbe es da nicht andere Stellen, die hier Stellung beziehen könnten, wie beispielsweise der Presserat?
In der Schweiz ist im Grundsatz der Presserat für die Instanz für medienethische Fragestellungen. Auf Anfrage von Rabe Info schreibt der Schweizer Presserat, es sei im Zusammenhang mit diesem Fall keine Beschwerde eingegangen. Das wird wohl auch in Zukunft nicht der Fall sein, denn wie der Regierungsrat im Bericht festhält, ist die Frist dafür bereits abgelaufen.
Ist das nicht ein Eingriff in die Pressefreiheit, wenn die Politik hier Stellung bezieht?
Ja, der Regierungsrat betont, die Pressefreiheit bleibe bewahrt. Dass die Politik die Medienberichterstattung aber kritisiert, das ist tatsächlich nicht ungefährlich. Der Regierungsrat meint aber, es müsse verhindert werden, dass der Fall weiter medial mit übertriebener Polizeigewalt in Verbindung gebracht werde. Und als Arbeitgeber will der Kanton auch den betroffenen Polizisten schützen. Diese werden nämlich zu Unrecht öffentlich vorverurteilt.
Wie reagiert Tamedia darauf?
Der Bericht wurde ja erst heute publiziert, die Reaktionen stehen also noch aus. In einer Stellungnahme vom Mai letzten Jahres hält Tamedia jedoch fest, dass die Berichterstattung von BZ und Bund korrekt, professionell und von hohem öffentlichen Interesse war. Verbesserungspotenzial räumt Tamedia bei der Freischaltung von Online-Kommentaren ein. In der Sommersession wird der Bericht nun dem Großen Rat vorgelegt. Das letzte Kapitel in diesem Fall ist wohl noch nicht geschrieben.
Eine letzte Frage. Was geschah mit dem verhafteten Mann?
Die Polizeisprecherin teilte gegenüber dem Bund im Juni 2021 mit, dass der Mann aufgrund fremden polizeilicher Maßnahmen ins Regionalgefängnis überführt worden sei. Er habe sich illegal in der Schweiz aufgehalten. Was danach mit ihm geschah, ist unklar.
Danke für die Hintergründe.
Rabe Info.
Anfang Januar hatte die Reitschule bekannt gegeben, dass sie ihren Betrieb für 2 Wochen einstellen will. Damit wollten die ReitschülerInnen auf die Entwicklungen vor der Reitschule reagieren. Auf dem Vorplatz und auf der Schützenmatte hätten sich schon lange gesellschaftliche Widersprüche manifestiert. Nun sei die Situation eskaliert, schrieb die Mediengruppe damals. Diese 2 Wochen sind vorüber und die ReitschülerInnen haben die Zeit genutzt, um sich Gedanken zu machen darüber, wie sie in Zukunft mit der Situation umgehen wollen. Gestern Abend hat die Reitschule ihre Wiedereröffnung mit einem Fest gefeiert. Moderiert von den beiden AutorInnen Sandra Künzi und Matto Kempf wurde die Öffnung des großen Tores als symbolischer Akt zelebriert. Redaktionskollege Noah Bio war gestern Abend vor Ort und hat die Eindrücke in einer Collage zusammengefasst.
Also unser Herz schlägt natürlich für die Reitschule und eures. Absolut richtig, genau. Der Matto tut jetzt das Herz anmachen. Hey, ich seit Tagen warte ich darauf. Ich bin jeden Tag ein bisschen an das Tor gestanden und habe gehofft, es geht auf. Aber oh, jetzt wäre es fast aufgegangen. Zum endlich wieder reinkommen, ich meine.
Also,
hey, ich darf hier.
Oh, okay. Komm rein, es gehört rein, es heisst
Ritual. Es heisst Ritual.
Ah, das ist noch für die Eltern das Beste.
Genau.
Ah, es ist ein Elefant.
Das ist schön das neue Symboltier von Ritauen.
Toröffnung selber verpasst. Aber ich habe es mega schön gefunden. Es hat mich so ein bisschen zurückversetzt in frühere Zeiten. Dass so viele Leute da sind und es fühlt sich auch wie ein früher Ausgang. Und auch mega schön, viele bekannte Gesichter zu sehen und fühle mich wohl. Ich finde es schön.
Ritual zeigt immer viel Goodwill. Wenn es eskaliert, dann tut man eben zu, probiert zu überlegen, was kann man an Massnahmen treffen. Es kommen ja wieder neue Leute dazu und man tut mit neuem Schwung und viel Hoffnungen neu starten. Aber es ist absehbar, dass solange wir die unsägliche Drogenprohibition haben, solange wird Ritual das Problem haben auf dem Vorplatz.
Passiert nicht.
Und ich habe mega gehofft, dass, ja, dass man etwas Produktives aus dieser Pause oder aus dieser Zeit herausholen kann. Und ich hoffe Hände fest, dass es jetzt gut weitergeht. Ja, dass man so ein bisschen Kraft schöpfen kann jetzt von dem.
Das Tor zur Reitschule steht also wieder offen. Noah Biu konnte nach der Wiedereröffnung noch mit Lou und Michelle von der Mediengruppe der Reitschule sprechen. Er wollte als erstes wissen, was ihnen durch den Kopf ging, als sich das Tor öffnete.
Ich glaube, es war eine gewisse Befreiung von einer Ohnmacht, die irgendwie da war. Und auch ein Neustart auf eine Art und Weise, aber auch ein bisschen eine Angst oder ja, den Druck, alles wieder richtig zu machen oder besser zu machen oder weiterzukommen in diesem Prozess. Aber im Grundsatz habe ich das Gefühl, es war ein sehr gutes Gefühl. Aber ja, wir sind gespannt, wir sind sehr gespannt. Aber wir sind motiviert.
Do the right thing.
Gutes Stichwort. Euer neues Motto ist Do the right thing. Was ist the right thing?
Ich glaube, diesen Prozess weiter zu verfolgen, selbstkritisch zu bleiben, unsere Maßnahmen, die wir hart erarbeitet haben, umzusetzen, in den Dialog gehen, näher zu unseren Besucherinnen zurückzufinden. Ich glaube, das ist mega wichtig momentan gerade.
Ihr habt jetzt in diesen 2 Wochen, als die Reitschule geschlossen war, viele Vollversammlungen gehabt, viel diskutiert. Was ist so die Grundessenz aus diesen zahlreichen Diskussionen?
Ich glaube, das Zusammenkommen, das zu merken, dass die Reitschule lebt, dass in der Reitschule sehr viel passiert ist in den letzten 2 Wochen und dass wir mit Zuversicht nach dieser Wiedereröffnung von heute den Prozess weitermachen werden.
Ihr habt angetönt, ihr wollt the right thing tun, also die Werte auch mehr vermitteln, mehr Präsenz zeigen in und vor der Reitschule. Wie wollt ihr das konkret tun?
Ich glaube, ganz wichtig zu sagen, durch Belebung, durch aktive Präsenz, unser Manifest wieder an die GästInnen bringen, die GästInnen mit einbeziehen, was Freiraum bedeutet. Freiraum bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und das gilt nicht nur für die ReitschülerInnen, das zählt auch für die GästInnen.
Wir haben die ReitschülerInnen Lou und Michelle gehört. Sie sind Teil des Mediengruppenkollektivs.
Rabe Info.
Vor Von Kolumbien bis zum Kongo, von der Ukraine bis nach Deutschland. Überall das gleiche Bild, Schweizer Rohstoffhändler ächzen unter Gerichtsverfahren, so Public Eye. Seit über 50 Jahren setzt sich die nichtstaatliche Organisation dafür ein, dass Schweizer Unternehmen und die Politik ihre Verantwortung in der Achtung der Menschenrechte weltweit wahrnehmen. Gerade im Rohstoffhandel habe die Schweiz eine besondere Verantwortung, so Public Eye. Denn sie ist eine der weltweit wichtigsten Drehscheiben für den globalen Abbau von Handel und Rohstoffen. Während der gesamten Tour de Lorraine findet eine Ausstellung zu 20 Rechtsfällen statt. Diese hat Public Eye in den letzten Jahren aufgearbeitet. Barbara Wüthrich ist Vertreterin der Regionalgruppe von Public Eye. Diese hat die Ausstellung im Progger organisiert. Ich wollte von ihr wissen, wovon die Ausstellung im Progger genau erzähle.
Die Ausstellung findet statt im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums des Nichtbestehens der Rohstoffmarktaufsicht Roma. Das war 2014 eine Initiative zur Regulierung des Rohstoffsektors. Und in diesen 10 Jahren ist tatsächlich so wenig passiert. Diese Initiative wurde nicht umgesetzt. Und auch um aufzuzeigen, was da alles läuft oder eben auch nicht läuft, schief läuft in diesem Sektor, hat Public Eye 20 Fälle dokumentiert, recherchiert und diese Ausstellung zeigt diese 20 Fälle aus dem Bereich des Rohstoffhandels, wo Rohstoffhändler unter Gerichtsverfahren ächzen.
Diese 20 Fälle, die wurden dann illustriert vom Genfer Künstler Jean-Philippe Calongi. Was ist genau dargestellt?
Calongi hat sich inspirieren lassen von diesen Texten, von diesen Recherchen und hat dann umgesetzt, was es bei ihm ausgelöst hat. Und da sind die 20 Bilder extrem vielfältig, was alles drauf zu sehen ist. Es sind Aquarellbilder und dann sieht man teilweise Männer in Anzügen, die mit Geldkoffern unterwegs sind. Man sieht aber auch die Auswirkungen auf Leute vor Ort, was es für die Betroffenen ausgelöst hat. Und ich finde, diese Bilder laden sehr fest ein, sich zu vertiefen. Und das finde ich auch ganz toll bei der Aufstellung. Es sind nicht nur die Bilder. Public Eye hat Plakate daraus erstellt, wo einerseits jedes Bild zu sehen ist und dazu dann ein gekürzter Text, der einen kurzen Überblick gibt, um was geht es eigentlich, und dann auch mit einem QR-Code die Verbindung, wo man den ganzen Fall, wie er aufgerollt wurde, nachlesen kann.
Welches Beispiel von diesen 20 Fällen hat Sie besonders interessiert und worum geht es da genau?
Gar nicht so ganz einfach zu sagen. Es sind ja 20 Fälle. Vielleicht einer der ersten, den ich gelesen habe, der mich speziell berührt hat, das ist der Brumadinho-Damm. 2019 war das. Und ein Damm wurde von einem Bergbauunternehmen, sollte gebaut werden. Und die Lagerung von Rückständen ging es darum, ein Akteur, der den Zustand der Infrastruktur beurteilen sollte. Und da war eine Firma, die haben gesagt, ja, wir können das nicht so gut heißen. Und dann war die Folge, dann gehen wir zu einer anderen Firma. Die andere Firma, eine Firma in Deutschland, hat sich unter Druck setzen lassen, hat die Zustimmung gegeben und der Damm ist gebrochen. Und tatsächlich gab es 272 Todesopfer, die unter dieser Schlammlawine begraben wurden. Ja, das ist wirklich so das eine Beispiel, das sehr direkt aufzeigt, was da durch Korruption, durch Bestechung, durch Druck für die lokale Bevölkerung, welch ein Schaden da entstehen kann. Also das wäre der Fall Wale und der Dammbruch von Brumadinho. Und bei diesem Bild jetzt sind vor allem die trauernden Menschen aus dieser Gegend zu sehen. Ist ein ziemlich düsteres Bild.
Diese Aufarbeitung der Fälle ist schon mehrere Jahre her. Nun gibt es diese Ausstellung dann im Progger. Worum geht es denn Public Eye bei der Visualisierung von diesen Kriminalfällen im Rohstoffhandel?
Es geht darum, das wirklich sichtbar zu machen. Das sage ich jetzt als Vertreterin der Regionalgruppe nach meinem Wissen. Also, dass es einfach sichtbar wird, bevor Public Eye überhaupt darauf hingewiesen hat, war der Rohstoffhandel hat sehr im Verborgenen agiert. Und dieses Sichtbarmachen, dieses auch öffentlich machen, was passiert da eigentlich, was ist da eigentlich auch alles hintendran? Und natürlich momentan auch ein Zusammenhang mit der neuen Konzernverantwortungsinitiative, einfach auch nochmal Aufmerksamkeit zu generieren und im besten Fall auch zu motivieren, wirklich sich an der Unterschriftensammlung zu beteiligen und dann auch abstimmen zu gehen, wenn es soweit ist.
Barbara Wüttrich von der Public Eye Regionalgruppe Bern über die Ausstellung «Wenn Rohstoffhändler erwischt werden». Die Illustrationen werden ab morgen im Kulturzentrum Progr während der gesamten Dauer der Tour de Lorraine ausgestellt. Am Samstag sprechen Finanz- und Rohstoffexpertin Britta Delmas und der Künstler Jean-Philippe Calonci über ihre Arbeit an diesem Projekt. Sie diskutieren über die Strukturen des Rohstoffhandels und den damit verbundenen Folgen für Gesellschaften.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Donnerstag, den 23. Januar. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcasts. Es gibt Bilder und Links zu den aktuellen Beiträgen und Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Bio und Sarah Heinzmann. Die Wiederholung heute um 18 Uhr auf Radio Rabe. Die nächste Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci vielmals fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.